Liebe Gemeinde, der heutige Predigttext ist ein sehr bekannter Text, eigentlich ein Text, den wir alle auswendig können. Und dennoch, wenn man in diesen Text ein wenig reinschaut, ist es erstaunlich, wie viel dieser Text beinhaltet. Calvin beispielsweise oder Martin Luther, die haben ganze, also richtig viele Seiten kleingedruckt, vollgeschrieben mit Gedanken zu diesem Text. Und es sind auch viele Bücher erschienen, die diesen Text ausgelegt haben. Der Sonntag, den wir heute feiern, der diesen Text auch uns nahelegt, ist der Sonntag Rogate. Und Rogate ist ein Aufruf, das heißt einfach betet. Betet. Und als die Jünger einmal zu Jesus kamen und gesagt haben, lehre uns beten, was sollen wir denn beten? Da hat Jesus ihnen genau diesen Text, den wir jetzt vorhin gerade gehört haben, nach der Übersetzung Gute Nachricht Bibel, da hat Jesus genau diesen Text ihnen gesagt. Wir sehen den Text gleich über mir. Da wird er erscheinen und ihr seht, dass ich denke, oh, das sieht nicht so gut, die Teile, die farblich abgesetzt sind. Aber wir werden das gleich so miteinander durchgehen. Das Erste, was uns dieser Text, dieses Vaterunser, dieses Gebet, was Jesus gesagt hat, deutlich macht, ist, dass es um eine Beziehung geht. Im Glauben geht es um eine Beziehung. Es geht nicht darum, irgendwelche Regeln einzuhalten. Es geht nicht darum, irgendwelche Gebote zu erfüllen, sondern es geht darum, eine ganz lebendige Beziehung zu Gott zu haben. Das wird das Erste sein. Und diese Beziehung wird dann in sieben Bitten wird die entfaltet. Da kommt die Zahl 7 wieder, die wir vorhin schon einmal hatten. In 7 Bitten wird diese Beziehung dann entfaltet, die sich in 2 Teile teilen. Und das ist da farblich leider nicht so gut gelungen, obwohl ein bisschen dunkler sind die 4 weiteren Bitten. Die ersten 3 Bitten beschäftigen sich mit den Anliegen Gottes. Und da kann für uns schon manchmal die Frage kommen, wie unser persönliches Gebet aussieht. Ich von mir kenne das, dass ich ganz schnell mit meinen Sachen anfange. Dass ich Gott erstmal all das sage, was ich auf dem Herzen habe. Und dann kommt irgendwann auch noch sein Anliegen als Nachklapp hinterher. Jesus hat hier uns vor Augen gestellt, dass erst die Anliegen Gottes da sind. Und das ist gekennzeichnet durch das kleine Wort immer dein. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Die ersten 3 Bitten und die Zahl 3 kann man sich sehr gut merken, wenn man daran denkt, dass Gott ein dreieiniger Gott ist, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und deswegen kann man sich diese 3-Zahl, die 3-Zahl ist letztlich in der Bibel auch eine Zahl, die dann für Gott steht. Und die menschlichen Belange, die kommen dann von 4 bis 7, also 4 Bitten, das können wir uns merken. Wir Menschen leben in allen Himmelsrichtungen, also in 4 Himmelsrichtungen sind wir verteilt auf der Erde. Also insofern auch da eine Symbolik drin, dass wir in 4 Himmelsrichtungen leben und das sind die Anliegen der Menschen, die an zweiter Stelle kommen. Diese Bitten sind dann gezeigt mit uns, unser täglich Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld. Das sind dann die Bitten, die mit diesem Pronomen dann gekennzeichnet sind, sodass wir deutlich sehen, es gibt diese 2 Teile. Einmal 3 Bitten in Bezug auf die Dinge Gottes und 4 Bitten in Bezug auf unsere Belange. Das Erste, was wir sehen, wenn wir mit diesem Gebet zu tun haben, Gott wird als Vater angesprochen. Das kann man auch ganz schnell überlesen. Auch im Jesaja steht schon, du bist doch unser Vater, der Vater des Volkes Israel. Manchmal wird das so ganz lapidar ausgelegt, Gott ist der Vater, weil er der Schöpfer ist. Ist er der Vater aller Menschen. Das Neue Testament differenziert da aber. Die Vaterbeziehung ist eine ganz tiefe Beziehung und die wird auf diejenigen angewendet, wenn wir den 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 1 lesen. Welch eine Liebe hat Gott uns gezeigt, dass wir seine Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Wir sind Gottes Kinder. Und im Kapitel 5, Vers 1 des 1. Johannesbriefes wird dann gezeigt, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus, dass wir dadurch, dass wir an Jesus Christus glauben, dass wir glauben, dass er der gesandte Retter Gottes ist, dass wir dadurch zu Gottes Kindern werden. Also der Glaube, das heißt eine, und der Glaube ist ja in der Bibel nicht irgendwie, ich glaube, dass irgendwie morgen schönes Wetter gibt, sondern der Glaube ist eine Beziehung. Und diese Beziehung durch und zu Jesus Christus, die macht uns zu Gottes Kindern. Das ist das, was das Neue Testament dann unter Kinder Gottes uns deutlich macht, so heißt es auch im Römer 8, Vers 4, diejenigen, die Gottes Geist treibt, das sind Gottes Kinder. Und wenn wir dann überlegen, was zeichnet eigentlich einen Vater aus, dann sehen wir, ein Vater nimmt seine Kinder, und da ist natürlich gefährlich, wenn wir sehen, es gibt viele verunglückte Väter in unserer Welt. Es gibt Väter, die ihre Vaterschaft nie anerkannt oder angenommen haben, Väter, die nicht ein gutes Vorbild sind. Und deswegen gibt es sogar eine ganze Reihe von Menschen, die mit der Gottesbezeichnung Vater Schwierigkeiten haben, weil sie einen Vater hatten, der die Familie verlassen hat, der die Kinder links liegen ließ, den die Kinder manchmal gar nicht kennengelernt haben. Und dann hört sich der Name Vater oder diese Bezeichnung hört sich dann nicht mehr gut an. Aber das, was eigentlich den Vater ausmacht, ist, dass er seine Kinder bedingungslos annimmt. Dass man nicht irgendwie versuchen muss, ihm gerecht zu werden oder gut in seinem Sinne zu sein, sondern dass man bedingungslos angenommen ist. Dass man auch Mist bauen kann, da kommen wir nachher zu sprechen, und trotzdem diese Beziehung aufrecht gehalten wird. Man hat sich auch nicht selber zum Kind gemacht, sondern das Kindsein ist hier durch den Glauben an Jesus Christus hervorgerufen. Und letztlich können wir sagen, der Vater ist Jesus Christus. Wenn wir das ganz streng sehen, dann können wir aus dem Jesaja-Prophet, also aus dem Propheten Jesaja sehen, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Er ist wunderbar, Rat, Friedefürst, ewig Vater. Und ewiger Vater ist der Sohn, ist der Name dessen, der in die Welt gekommen ist, Jesus Christus. In Jesus Christus ist der lebendige Gott Mensch geworden. Da ist unser Vater an unsere Seite getreten. Und deswegen leite ich das Gebet auch immer ein, wie du es uns gelehrt hast, nicht wie dein Sohn Jesus Christus es uns gelehrt hat, sondern er selber, in Jesus Christus ist der lebendige Gott erschienen. Er ist es, der der Vater ist. Er hat uns gezeigt, wie der Vater mit uns umgeht, dass er uns bedingungslos annimmt, dass er bis in den Schmutz dieser Welt hinabsteigt, um uns nahe zu sein und dass er keine Berührungsängste kennt, um auf unserer Seite zu stehen. Und von daher, was dort mit dem Begriff oder unter dem Begriff Vater ausgesagt wird, ist eigentlich etwas unwahrscheinlich Tiefes, etwas, was diejenigen, die zu Gott gehören, nicht verlieren können. Der Vater des verlorenen Sohnes bleibt der Vater, obwohl sein Sohn sich von ihm entfernt hat. Obwohl sein Sohn ihn sogar letztlich beleidigt hat, dadurch, dass er sagt, du stirbst mir nicht früh genug, also will ich mein Erbe schon zu Lebzeiten haben. Damals etwas ganz Furchtbares im Orient, so etwas. Und man hatte damals mal Leute interviewt, Väter im Orient, die gesagt haben, so einen Sohn würde ich erschlagen. Der sagte, gib mir mein Erbe, weil du eine zu hohe Lebenserwartung hast. Und dieser Vater, von dem dort die Rede ist, der Gott letztlich verkörpern soll, dieser Vater liebt seinen Sohn trotz allem. Und das ist etwas, was wir nicht ausschöpfen können, was wir durch Jesus Christus geschenkt bekommen haben. Und letztlich kann man sagen, die Bezeichnung Vater ist die tiefste Bezeichnung, die wir zu Gott haben. Eine engere Beziehung zu ihm können wir nicht haben. Und dann kommt die nächste Bitte, geheiligt werde dein Name. Wir haben das in der Guten Nachricht Bibel gelesen, mach deinen Namen groß in der Welt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir als seine Kinder ein Stück weit ihm ähnlich werden sollen. Ich habe letzt etwas erlebt, was mich oder woran ich bei diesem Text wieder denken musste. Meine Tochter hatte mir geschrieben, als ich mit den Senioren in Nürnberg war, dass eine Flüchtlingsfrau ziemliche Probleme hatte und Hilfe brauchte. Und dann hat sie auch mit Arztbesuch und allem geholfen. Und dann habe ich einfach geschrieben, du bist klasse, ich bin stolz auf dich. Und dann hat sie mir zurückgeschrieben, wie der Vater, so die Tochter. Und so ist, das ist, aber hat mich total innerlich bewegt, denn ich habe dann gesehen, und das leuchtete jetzt auf, als ich diese Predigt vorbereitet habe, das ist es, was in dem ersten gemeint wird, geheiligt werde dein Name, dass man an den Kindern den Vater erkennt. Dass man an den Kindern erkennt, wie der Vater gesinnt ist. Und das sollten, da ist es nicht so in der christlichen Ethik, dass es darum geht, dass wir sagen, Gebote halten, das ist was Gutes, das sollte man mal probieren oder so gut wie man es kann auch durchführen, sondern wir haben eine Berufung, Gottes Nachahmer zu sein. Das steht im Epheserbrief in Kapitel 5, Vers 1. Da steht, werdet Gottes Nachahmer. Eure Regungen, eure Liebe, eure Zuneigung und auch die bedingungslose Annahme des anderen soll Gott gleichen. Werdet Gottes Nachahmer. Eigentlich sehr hochgegriffen. Da kann man erschaudern und trotzdem, wenn man dann im Matthäusevangelium 5, Vers 16 Bergpredigt liest, dann liest man, dass die Menschen die guten Werke sehen sollen, die durch uns geschehen und unseren himmlischen Vater preisen sollen. Gottes Name wird groß, wenn wir in dieser Welt als seine Kinder Menschen sind, bei denen andere Hilfe und Zuflucht finden. Wenn wir uns für andere Menschen einsetzen, dann wird sein Name geheiligt. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 3, ihr seid ein Brief Christi. Und damit wollte er den Korinthern, die in einer Stadt lebten, in der man nichts von Gott wusste, bis auf diese kleine Schar, die durchs Evangelium erreicht war, er wollte ihnen zeigen, die Bibel kennen die Leute nicht. War damals sowieso schwer, da existierte nur in einer Gemeinde ein Exemplar, das waren ja handgeschriebene Bibeln, da hatte sowieso nicht mal jeder Christ eine zu Hause. Das hat Jahrhunderte gedauert, über 1000 Jahre, bevor jeder Christ eine Bibel zur Verfügung hatte. Sonst musste man in der Gemeinde nachlesen. Aber Paulus wollte zeigen, wer etwas von Gott wissen soll, wie Gott eingestellt ist, der soll es an euch sehen. Ihr seid ein Brief, der von den Menschen gelesen wird. Und so wie ihr euch den anderen Menschen gegenüber verhaltet, da ziehen sie ihre Rückschlüsse, wie Gott sein wird. Das ist ein hoher Anspruch. Aber das nicht weniger, sagt uns das Evangelium. Deswegen werdet Gottes Nachahmer. Lasst euch anstecken von seiner Liebe. Das steckt hinter diesem Wort, geheiligt werde dein Name. Da geht es nicht nur darum, dass man nicht irgendwie etwas sagt, wie, oh Gott, das geht überhaupt nicht darum, sondern es geht darum, dass sein Name groß gemacht wird, dass man an denen, die zu ihm gehören, erkennt, das muss ein Vater sein, zu dem würde ich am liebsten auch gehören. Dann das Zweite, dein Reich komme. Ich denke, jeder, der abends den Fernseher einschaltet, jeder, der mit Flüchtlingen zu tun hat und mit den Biografien von Flüchtlingen beispielsweise vertraut ist, jeder, der sich aber auch sonst umhört und von Krankheit und Not und Leid hört, der wird diesen Wunsch, der dort formuliert ist, verstehen. Und gleichzeitig wird deutlich, dieser Text ist ja 2000 Jahre alt, es gab keine gute alte Zeit, sondern auch damals war großes Leid. Wir sehen es ja, Strafen wie die Kreuzigung, das war nicht einmalig. Als Jerusalem fiel, war ein ganzer Wald voller Kreuze, wo Menschen verreckt sind. Eine furchtbare Welt, wenn wir uns schauen. Wir leben auf einer Insel der Glückseligen und dieses Gebet, dein Reich komme, das denkt oder rechnet damit, der Vater, unser Vater, der solch eine Liebe hat, der wird diese Welt nicht sich selbst überlassen. Der wird uns noch zu einem Ziel bringen und bei dem werden wir eine Zukunft haben. Der hat im Moment, hat er die Macht in die Hände von Menschen gelegt. Wie Jesus zu Pilatus sagt, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht gegeben wäre. Und gegeben wird sie von ihm. Er legt sie manchmal auch in die Hände von Menschen, wo wir mit dem Kopf schütteln müssen. Und trotzdem, er wird seinen Frieden bringen. Er wird sein Friedensreich bringen. Und das ist etwas, woran wir festhalten sollen und worum wir ihn auch bitten sollen. Mach Ende, o Herr, mit aller unserer Not. Das steckt praktisch in dieser Bitte. Die Zuversicht auf diesen Vater, der diese Welt nicht fallen lässt. Obwohl es in unserer Welt manchmal relativ düster aussieht und man den Mut verlieren könnte, an ihm können wir uns festmachen. Und dann dein Wille geschehe, wie im Himmel geschieht sein Wille, so auch auf Erden, unter uns. Ist es Gottes Wille, dann kann man philosophisch fragen, ist es Gottes Wille, dass Menschen verhungern? Ist es Gottes Wille, dass diese Kriege sind? Gott hat diese Welt der Verantwortung des Menschen anvertraut. Man kann sagen, ist das gut gewesen oder nicht? Gottes Wille ist für uns nicht so durchschaubar. Aber die Reformatoren haben immer wieder darauf hingewiesen, wenn ich sage, dein Wille geschehe, dann ist die erste Frage, die ich mir stellen sollte, ist in meinem Leben, was ist mir von Gott deutlich geworden? Setze ich das um im Alltag? Wie gehe ich mit dem um, was Gott mir als seinen Willen kundgemacht hat? 1. Timotheus 2, dort steht ganz deutlich, dass Gott will, dass allen Menschen geholfen wird und dass wir deswegen beten sollen. Beten für die Menschen in unserer Umgebung, beten für die Menschen, die ihn noch nicht kennen, auch beten füreinander. Auch das ist etwas, was Gottes Willen entspricht. Oder der Prophet Micha sagt im Kapitel 6, Vers 8, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Das heißt, dass wir sein Wort zur Kenntnis nehmen, wenn wir in der Bibel lesen, wenn wir lesen, was er uns hat sagen lassen oder was er zu uns spricht, dann ist es sein Wille, dass wir uns die Augen öffnen lassen. Wenn wir andere lieben, brauchen wir nicht lange fragen, sollen wir das oder sollen wir das nicht? Soll ich für denjenigen da sein oder nicht? Es ist sein erklärter Wille. Und es wäre unsinnig zu fragen, was will Gott da oder was will er da? Die wichtigste Frage ist, was will er von mir? Was entspricht, und da sind wir ja wieder am Anfang angekommen, was entspricht meiner Beziehung zu ihm? Wie stehe ich im Einklang mit ihm, mit seinem Willen? Und was erkenne ich von seinem Willen? Also von daher, diese drei Bitten wollen uns nicht etwas Distanziertes bringen oder nicht einfach so hingelesen werden oder gesprochen werden, sondern sie wollen uns von der Beziehung zu Gott her deutlich machen, dass wir auf ihn bezogen sind und dass sein Wille für uns auch der beste ist. Es gibt ja ein altes Gedicht von Fleming aus dem 17. Jahrhundert, das aber immer wieder auch ansprechend ist. Lass dich nur nicht dauren mit Trauren, sei stille. Wie Gott es fügt, so sei vergnügt mein Wille. Was willst du dich sorgen um morgen? Der eine steht allem für, der gibt auch dir das Deine. Sei drum in allem Handel ohn Wandel, steh feste. Was Gott beschließt, das ist und heißt das Beste. Dass wir uns ganz von ihm geborgen fühlen und in seinem Willen aufgehoben fühlen, das ist hier im Blick. Und dann kann man auch in großer Gelassenheit leben, wie Zinzendorf gesagt hat, als man fragte, was er braucht oder sich wünscht, sagt er, für mich habe ich mich ausgesorgt. Ich habe keine Probleme mehr, sondern ich werde von Gott getragen. Deswegen habe ich meine Hände frei für andere Menschen. John Wesley und andere haben ähnlich gehandelt und gedacht und sind gut damit gefahren. Er trägt uns und deswegen können wir fröhlich für andere da sein. Und nach diesen Bitten kommt es dann, dass unsere Anliegen in den Blick genommen werden. Das ist einmal unser tägliches Brot gib uns heute. Und wir haben in der Guten Nachricht Bibelübersetzung gehört, gib uns, was wir heute zum Leben brauchen. Schon Martin Luther hat darauf hingewiesen und auch frühere Kirchenväter, dass mit dem täglichen Brot nicht nur die Backware gemeint ist, also nicht nur Fladenbrot oder Schwarzbrot oder ähnliches, sondern das tägliche Brot umfasst alles, was wir zum Leben brauchen. Auch wenn wir sagen, gib uns unser tägliches Brot, dann heißt es als Gemeinde auch zum Beispiel, gib uns Musiker, Und Gott hat uns beschenkt mit Heiko über Jahrzehnte und er hat uns wieder beschenkt, dass wir Angelika als Nachfolgerin haben. Er gibt uns, was wir auch als Gemeinde brauchen. Er gibt uns, was wir als Einzelne brauchen. Aber wichtig ist das Wort, was einfach so schlicht mit heute übersetzt wird. Das heißt, hat eigentlich eine viel tiefere Bedeutung. Das heißt, gibt, was wir heute zum Leben brauchen. Wir haben manchmal die Vorstellung, Gott soll uns auf Vorrat versorgen. Wie dem reichen Mann soll er 3 Scheunen bauen und wir sollen uns die Scheunen anschauen oder unser dickes Bankkonto und sollen dann sagen, ich habe ausbesorgt. Eigentlich brauche ich Gott gar nicht mehr. Der hat mir so viel gegeben, ich komme jetzt ganz gut ohne ihn klar. Gott möchte, dass wir in der Abhängigkeit zu ihm stehen, dass wir aus seiner Hand heraus leben und er möchte uns gerade nicht in eine Lage versetzen, dass wir jetzt sagen, eigentlich brauchen wir dich nicht mehr. Deswegen das tägliche Vertrauen, dass er mich versorgt. Und mit diesem Vertrauen fahren wir gut. Das, was wir zum Leben brauchen, wird er uns geben. Durch andere Menschen, durch unsere Arbeit, aber er wird uns versorgen. Das ist ein Versprechen. Der Vater hört unser Gebet. Er geht darauf ein. Und verknüpft gleich, und das ist auch grammatisch interessant, direkt verknüpft mit dieser Bitte um das tägliche Brot ist die Bitte um Vergebung. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die uns gegenüber schuldig geworden sind. Ich finde diese Verknüpfung sehr wichtig, denn es zeigt zweierlei. Es zeigt einerseits, dass so wichtig wie das tägliche Brot für uns ist, so wichtig ist es auch, dass wir aus der Vergebung leben. Das ist nicht eine Kleinigkeit, ob wir die Vergebung haben. Und wenn wir seine Kinder sind, dann haben wir die Vergebung, weil Jesus alles bezahlt hat. Gleichzeitig heißt das, räum bitte immer wieder alles aus dem Weg, was uns trennen kann. Uns von ihm und uns voneinander. Schenke, dass wir einander vergeben können. Jesus greift übrigens nach dem Vaterunser, den Text haben wir heute nicht mit angeschrieben, greift er das nochmal auf und sagt, wenn ihr nicht vergebt, wird euch auch nicht vergeben. Da sind wir genauso aufgerufen in puncto Vergebung, was wir zu Anfang sagten, so wie der Vater ist, uns eingestellt ist, so wie er uns liebt und wie er uns vergibt, so sollen wir auch gegenseitig uns vergeben und uns nichts nachtragen. Und da gelten sogar ganz schlimme Dinge, die wir anderen vergeben sollten, wo man wirklich nach menschlichem Ermessen vielleicht gar nicht dazu in der Lage ist. Das heißt nicht, wenn zum Beispiel ein Verbrechen geschehen ist und ich vergebe dem Verbrecher, der mir was Furchtbares angetan hat, dass der dann straffrei ausgeht. Der Staat wird auf ihn zurückkommen und wenn der Verbrecher nicht um Vergebung bittet, wird Gott auch auf ihn zurückkommen und er wird dafür gerichtet werden. Aber ich selber soll ihm vergeben. Ich soll keine Rache üben, ich soll nichts Böses ihm wünschen, sondern ich soll ihm Gutes wünschen und für ihn beten, selbst wenn er mir Schlimmes angetan hat. Eine gewaltige Herausforderung, aber so ist auch Gott. Gott möchte nicht, dass Menschen, die entgleist sind oder die Schlimmes getan haben, verloren gehen. Er bemüht sich um sie und hat Geduld mit ihnen. Und genauso sollen wir handeln, auch dass wir diesen Menschen gegenüber Geduld haben. Deswegen die Vergebungsbereitschaft ist auch ein Zeichen dafür, dass ich Nachahmer Gottes bin, dass sein Verhalten sich in meinem spiegelt. Und führe uns nicht in Versuchung, da hatte die gute Nachricht Bibel übersetzt, lass uns nicht in Gefahr kommen, dir untreu zu werden. Der Philosoph Schopenhauer hat diesen Satz so interpretiert, und das finde ich eine sehr interessante Interpretation, lass uns nicht sehen, was in uns steckt. Halt unsere Augen so, dass wir nicht sehen, zu was wir fähig sind. Und da ist auch eine tiefe Wahrheit drin. Wir Menschen haben Abgründe und wenn wir aus der Beziehung zu Gott rauslaufen, dann gilt das auch für uns Christen, dass manches auch sein kann, was furchtbar ist. Und Schopenhauer sagt praktisch, halt uns immer wieder einen Schleier vors Gesicht, damit wir, wenn wir in unsere Abgründe schauen, nicht verzweifeln an uns selber. Ich denke, wer eine Beziehung zu Gott hat, wer ihn als Anker in der Zeit hat, wie wir vorhin gesungen haben, der ist auch in der Lage, sich gegenüber auch ehrlich zu sein. Der kann auch zur Kenntnis nehmen, was in ihm schlummert, auch an Abgründen, und kann die auch beleuchten lassen vom Licht der Vergebung. Aber wichtig ist, dass wir beispielsweise nicht insofern, und das ist auch mit diesem, bewahre uns vor der Gefahr, dir untreu zu werden, dass wir nicht mit dem Feuer spielen, sondern dass wir uns an ihm halten und dass diese Beziehung, die wir zu ihm haben, uns so wertvoll ist, dass wir sagen, wir wollen nicht irgendwie Gefahr laufen, diese Beziehung auf die Probe zu stellen. Wir wollen unseren Vater nicht betrüben. Und das Letzte, errette uns, erlöse uns von dem Bösen, von der Macht, von dem Teufel, der uns immer wieder versucht, negativ zu beeinflussen und ins Negative zu ziehen. Und wir alle merken, dass Paulus bringt das in Römer 7 auf den Nenner, indem er schreibt, das Gute, das ich will, das tue ich oft nicht, sondern das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Wir alle merken immer wieder, dass wir auch ein Stück weit liebäugeln mit dem, was nicht gut ist. Dass wir uns auch ein Stück weit immer wieder auch in Gefahr begeben und dass wir durchaus auch für negative und dunkle Dinge ansprechbar sind innerlich. Und da sollte unser Wunsch sein, alles, was uns von unserem himmlischen Vater trennt, das soll von uns weichen. Davon möchten wir errettet werden. Vielleicht von manchen Dingen, die wir im Heimlichen denken oder tun und wo wir ganz genau wissen, das ist nicht im Sinne unseres himmlischen Vaters. Und von daher diese Bitten, diese drei ersten Bitten auf Gott bezogen, dass wir den Wunsch haben, dass er sich in unserer Welt entfaltet und dass wir diesen, natürlich man kann, soll nicht beten und gleichzeitig anders leben, sondern dass wir dazu auch mit unserem praktischen Alltag beitragen. Und das andere, dass wir wissen, wir leben aus seiner Hand, unter seinem Schutz, unter seiner Bewahrung. Und der Text, den wir jetzt sicherlich noch alle vermissen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Dieser Text gehört nicht zu dem Vaterunser ursprünglich. Wenn wir die alten Handschriften der Bibel aus dem 3., 4. Jahrhundert, 4., 5. Jahrhundert anschauen, dann kommt dieser Text darin nicht vor. Er ist später hinzugefügt worden und ist so ein Lobpreis, der das Ganze abschließt. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Aber er schließt dieses Gebet so schön ab, dass es natürlich auch gut ist, wenn wir diesen Text dann auch mitsprechen. Manchmal wird gesagt, das Wichtigste ist, und damit möchte ich dann auch abschließen, das Wichtige sind die Lobgebete. Nicht bitten, sondern wir sollen loben. Dagegen steht ein Stück weit im Kontrast. Die Psalmen fordern übrigens auch dazu auf, lobet den Herrn, preist ihn. Das heißt, erzählt von dem, was er in eurem Leben getan hat, als Jesus gefragt wird, trägt er den Jüngern diese 7 Bitten vor und legt sie ihnen ans Herz. Das Bittgebet hat deswegen eine ganz wichtige Stellung in unserem Leben. Und Johannes Calvin sagte, dieses Gebet soll man nicht einfach nur aufsagen, sondern man soll es Stück für Stück auch mal durchdenken. Das haben wir heute ein bisschen angerissen. Da kann man natürlich im Rahmen einer Predigt nicht so weit kommen. Ich habe das einmal erlebt, wie leichtfertig man Texte spricht. Ein ökumenischer Gottesdienst, das war in Burgholzberg. Mein Kollege sagte, lasst uns jetzt unseren christlichen Glauben bekennen. Alle stehen auf und er fängt an, Vater unser. Dann haben alle das Vater unser gebetet. Und dann später wurde es ja nochmal im Verlauf des Gottesdienstes gebetet. Und als wir beim Kaffee saßen, habe ich zu jemandem gesagt, zum Tischnachbarn, Mensch, heute haben wir zweimal das Vater unser und nicht das Glaubensbekenntnis gebetet. Ich sagte, was? Das war ihm nicht bewusst geworden. Weil wir manchmal einfach diese bekannten Texte reden, ohne mitzudenken. Das wurde mir dann so bewusst, auch das geht auch mir so, das rauscht an einem vorbei und da steckt so eine Menge hinter. Das Wichtige aber ist diese Beziehung zu unserem Vater, dass wir uns fragen, wie sieht es mit dieser Beziehung aus? Bin ich mit ihm verbunden? Ist er mein Vater, auf den all mein Vertrauen ruht? Bin ich mit ihm im Gespräch und weiß ich mich so von ihm geliebt, dass nichts mich aus seiner Hand reißen wird. Ich werde heute nach dem Gottesdienst hier vorne sitzen. Wenn jemand möchte, mit mir reden möchte, mit mir beten möchte, ist er dazu auch herzlich eingeladen.